ARD.
Ich bin immer beim Lesen immer wieder eingenickt, wirklich eingeschlafen. Und ich habe mich gefragt, Daniel, was ist mit dir los? Bis ich gemerkt habe, es liegt am Buch.
Und es ist ein Roman über die großen Fragen unserer Zeit. Und das Ganze zusammengewoben in einer großartigen Geschichte.
Ja, das sieht irgendwie gruselig aus, wenn ich ehrlich bin. Irgendwie alienartig auch schon fast.
Eat, Read, Sleep.
Ja, das war ein schöner Ausflug nach Alfeld in Niedersachsen, ne?
Das war's wirklich. Wir waren mit unserem Podcast wieder einmal live unterwegs im Faguswerk in Alfeld, einem UNESCO-Weltkulturerbe. Und das ist schon so ein bisschen wie ein Nobelpreis für Architektur, finde ich. Gebaut hat es Walter Gropius, der Mann also, der die Stilrichtung des Bauhaus ganz maßgeblich mitentwickelt hat. Dabei ging es um die Zusammenführung von Kunst und Handwerk und wir dachten, das passt doch gut zu Eat, Read, Sleep.
Bauhaus, ein Name wie Donnerhall bis heute. Ja, und da saßen wir dann mittendrin in der Werkhalle und da wurden bis vor kurzem noch Schuhleisten hergestellt und wir saßen da auf der Bühne auch auf Stühlen, die Gropius höchstpersönlich entworfen hat. Groß und weiß und gar nicht so ungemütlich. Und in dieser Folge haben wir auch Bücher übers Bauhaus mitgebracht. Wir, das sind Daniel Kaiser
und Jan Ehlert, wir sind Kulturredakteure im NDR und wir lieben es zu essen, zu lesen und zu schlafen. Eat, Read, Sleep eben. Und Eat, Read, Sleep, das ist der Podcast, der das Lesen feiert, ganz egal, was man liest.
Das Eat gehört aber auch dazu und deswegen beginnt jede Folge mit einer kleinen Mahlzeit mit Buchbezug. Und diesmal musste ich sehr tapfer sein.
Die literarische Vorspeise.
Vorhin auf dem Foto sah es noch ein bisschen appetitlicher
also
aus.
Es ist liebevoll dekoriert und das ist ja immer in 4,5 Jahren, habe ich gelernt, je liebevoller dekoriert, desto problematischer ist der Inhalt.
Ja, ich also zeige das mal kurz. Ich habe extra Möhren in Bauhaus-Style gemacht, also als kleine Dreiecke hier.
Das
waren Zucchini mit Blümchenform. Die zeigen wir, glaube ich, lieber nicht.
Und ansonsten ist es ein grünlicher, wie soll man sagen, es ist ein Fladen. Erinnert mich an Erzeugnis aus einem landwirtschaftlichen Viehbetrieb eher.
Ja, es ist gesund, es ist nachhaltig. Und ihr kriegt gerade auch alle was zu essen, aber nicht diesen Brei. Das liegt an Folgendem. Ich habe dieses Rezept aus einem Buch von Theresia Enzensberger, Blaupause.
Ja.
Du siehst noch ganz zufrieden aus.
Ja, es ist
so. Wo es sehr um das Bauhaus geht. Und da sitzt die Protagonistin Luise Schilling mit ihrer Freundin Maria auf dem Bett. Und Maria stopft die Kekse in sich hinein. Der Tee, den meine Wirtin bestimmt wieder aus irgendwelchen Kräutern aus ihrem Garten zusammengepflückt hat, riecht komisch. Wir rühren ihn beide nicht an, sagt Luise. Aber das süße Gebäck ist eine angenehme Abwechslung zu dem Gemüsebrei, der uns in der Kantine vorgesetzt wird. Ich habe zum Mittag keinen Bissen runtergekracht, sagt Maria. Deswegen kriegt ihr die Kekse und Daniel den Brei, damit ihr auf der sicheren Seite seid heute.
Ja. Ein Ticken Salz hätte das noch vertragen.
Ja, aber das wäre zu einfach. Salz, sagte schon Karl Lauterbach, Salz ist böse. Und ich habe dieses Rezept ganz nach der sogenannten Mastersnan-Lehre gemacht. Die Bauhaus-Anhängerinnen unter euch werden wissen, was das ist. Eine Ernährungslehre, die besonders auch Johannes Itten, einer der Lehrer des Bauhauses, propagiert hat. Da darf kein Fleisch rein, keine Gewürze, dafür Gemüse.
Ja.
Viel Gemüse.
Das Stichwort Kantine, da bin ich gerade hängen geblieben. Es hat schon irgendwie die untere Kantinenebene und Kantinenqualität. Also was ist denn da drin? Es ist Grünkohl, glaube ich, drin, oder?
Mangold ist da drin. Mhm. Rote Beete, Buschbohnen, Kartoffeln, Möhren. Also alles, was man so im Schrank hatte, aber alles, was im Bauhaus auch selbst angebaut wurde. Um diese Lehre geht es sehr in dem Buch von Theresia Enzensberger. Luise Schilling ist eine junge Frau, die will am Bauhaus lernen, studieren. Sie ist begeistert von dieser Idee, eine neue Kunst, aber auch einen neuen Menschen zu erschaffen, ein neues Freiheitsdenken. Und stellt aber relativ schnell fest, dass auch da einiges in die falsche Richtung läuft. Mastersnan zum Beispiel hatte auch eine sehr, sehr fragwürdige Rassenlehre, von der sich heute die Anhänger zum Glück distanzieren. Aber zur damaligen Zeit merkte man schnell, dass mit diesem Gedanken des neuen Menschen eben auch ganz schnell sehr schlechte Gedanken mit reinkamen. Und wir gehen mit Luise an diesen Campus. Wir sind dabei. Sie trifft gleich auf der ersten Seite Walter Gropius, der ihr sehr grummelig den Rücken zukehrt, und erfahren ganz viel darüber, wie ist das da gewesen. Wassily Kandinsky taucht auf, Paul Klee taucht auf, viele andere Lehrer. Also wer wissen will, wie das damals wirklich gewesen ist, am Bauhaus in Dessau und in Weimar, für den ist Theresia Enzensbergers Blaupause, ein wirklich starkes Buch, um einzusteigen. Eine junge Frau will Künstlerin werden und scheitert am Ende auch an der Gesellschaft, die sie nicht so richtig lässt.
Und das Richtige zu essen irgendwie auch dazu. Steht das Rezept da auch drin in dem Buch?
Da ist von Gemüsebrei die Rede, der nicht schmeckt. Und dann habe ich mir überlegt, was braucht man für einen Gemüsebrei?
Das ist genau das Richtige für Daniel, für die literarische Vorspeise. Ich hoffe, eure Kekse waren besser gewürzt. Aber man ist dann ja, das ist ja der Sinn, man ist dann ja mittenmang in der Literatur, man ist mittenmang in dem Thema, man ist mittendrin in der Tonalität und Thermik dieses Romans. Und darum geht es ja irgendwie auch immer wieder bei It Reads Sleep.
Wir haben noch mehr Bücher gelesen und auf eines bin ich ganz besonders gespannt, wie es dir gefallen hat. Denn wir hatten in Folge 82 einen ziemlichen Disput über das Buch Das glückliche Geheimnis von Arno Geiger. Daniel konnte damit gar nichts anfangen. Arno Geiger beichtet da, wie er in die Müllcontainer der Stadt Wien und Umgebung gestiegen ist und dort einige Schätze rausgeholt hat. Und nun haben wir es wiedergezogen. Nicht das Buch, nicht Das glückliche Geheimnis, aber wieder Arno Geiger für unsere Bestseller-Challenge. Und ich bin gespannt.
Die Bestseller-Challenge.
Die Reise nach Loredo, das ist der Bestseller von Arno Geiger. Karl V., einer der mächtigsten Männer der Weltgeschichte, 16. Jahrhundert, das ist der König, in dessen Reich die Sonne niemals untergeht. Und auf alten Gemälden sieht man ihn mit diesem sehr markanten Kinn, das so ein bisschen vorsteht. Er hat das später mit so einem Bart versucht zu kaschieren. Es ist schon eine besondere Physiognomie, die auch in dem Buch eine Rolle spielt. Und jetzt ist dieser mächtigste König dieser Zeit im Ruhestand. Er hat abgedankt und wohnt und ja vegetiert mit seinem Rentnerhofstaat im Kloster Juste. Irgendwo im Nirgendwo. Ende 50 ist er schwer krank, wirklich schwer übergewichtig. Und das ist eine ungeheure Szene am Anfang des Buches. Der König nimmt ein Bad. Und er muss in dem Hof, im Innenhof, mit so einer Art Kran in einen Bottich mit heißem Wasser reingelassen werden. Und alle schauen zu, alle seine Bediensteten stehen rum und schauen zu, sehen seinen kranken, von Gicht deformierten Körper, wie er da langsam ins Wasser gleitet. Eben noch der mächtigste der Mächtigen, jetzt im Zentrum eines, man muss es sagen, würdelosen Schauspiels. Und alle spüren, es geht mit diesem Mann zu Ende. Und dann entschließt er sich, zu einer letzten Reise aufzubrechen. Er will noch einmal nach Laredo. Es ist eine Hafenstadt am Meer. Zurück ins Leben, denn Laredo war der Ort, von dem er damals ins Kloster gegangen ist. Also von seiner Macht in Laredo angekommen und dann 500 Kilometer gereist ins Landesinnere. Und er nimmt zu dieser Reise nach Laredo seinen unehelichen Sohn Geronimo mit, 11 Jahre alt. Und sie treffen dann unterwegs auf ein Geschwisterpaar. Die gehören zu den Cagos, das ist eine verfolgte, diskriminierte Bevölkerungsgruppe damals. Und so reisen sie durch die Lande Richtung Loredo. Und Karl ist undercover unterwegs als Señor Carlos. Keiner weiß, wer er ist. Und sie landen in einer sogenannten toten Stadt. Sie quartieren sich ein in einem Hotel bei einem Wirt, der sie ausnimmt beim Kartenspiel. Und hängen da lange fest in der toten Stadt und reisen dann weiter. Und man fragt sich natürlich, was für eine Reise ist das? Der eben noch todkranke Karl reitet und kämpft und so. Und sie treffen dann, und man merkt, was für eine Reise das ist, von Seite zu Seite. Sie treffen dann auf einen Greif, dieses mythologische Wesen. Und dann checkt man, es ist schon eine Traumreise. Ja, es ist der Traum eines Sterbenden. Und der nochmal über sein Leben reflektiert, Macht und Ohnmacht. Und das ist ein Buch auch übers Sterben und übers Loslassen. Und Jan, ich habe mich gefragt, war das ein Geiger, wie du ihn dir wünschst? Es ist schon anders als das Buch davor. Es ist auch anders als Der alte König im Exil. Es ist ein ganz anderer Geiger, oder?
Absolut. Es ist ein Geiger, wie man ihn vielleicht aus Selbstporträt mit Flusspferd kennt, also aus seinen früheren Büchern. Ich habe diesen Geiger sehr gemocht. Und weil es ein Geiger ist, der sich traut, in so eine Fantasiewelt des Erzählens einzusteigen, der auch nicht davor zurückscheut, mal einen Satz zu schreiben, der auf den ersten Blick vielleicht etwas platt scheint und der dann aber eben doch über diese Lebensweisheit funktioniert in dieser Sprache, in diesem ganzen Duktus, der erzählt wird. Also, wenn da Sätze fallen, wie als Person angenommen zu werden, gemocht zu werden, um seiner selbst willen, jetzt hatte er es, mag das auf den ersten Blick ein bisschen wie Paulo Coelho klingen, aber es wird dann doch mehr daraus, weil es zu dieser Figur passt. Karl der Fünfte. Und das Spannende ist, wir beginnen nicht mit Karl dem Fünften als König, wir beginnen mit dem Privatmann Karl, der uns vorgestellt wird. Und die Frage, die darüber schwebt, wer bin ich eigentlich, was bin ich, wenn man mir alle meine Titel nimmt, wenn man mir alle meine Besitztümer und zugeschriebenen Rollen nimmt und ich bin nur noch der Privatmann, der nackte Privatmann, dem alles weggenommen wurde. Und vor diesem Gedanken entwickelt er die Geschichte und ich habe das zum einen als Traumreise unglaublich gerne gelesen und verfolgt. Natürlich, weil es eine Fantasie ist, keine Grenzen kennt, da kann ein Greif auftauchen, ein Wesen, was es gar nicht gibt. Und trotzdem gibt es so viele kleine Zeichen, die immer wieder auftauchen, weil es ja ein Traum ist. Zum Beispiel eine himbeerfarbene Mütze, die sieht er in der ersten Szene, die taucht immer wieder auf. Das ist so geschickt verwoben. Und gleichzeitig ist es ein Buch, das mich ganz oft angesprochen hat und gefragt hat, was hat das mit mir zu tun? Wie wäre ich denn, wenn man mir die Rollen nimmt? Wie bin ich denn, wenn ich zurücktrete, in Ruhestand gehe, nicht als der auftrete, als der ich wahrgenommen werde? Und das fand ich, hat mich sehr beschäftigt und ich habe es sehr gerne gelesen. Also ja, ein Geiger, wie ich ihn gerne mag.
Jan, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre in diesem Kontext. So 4,5 Jahre machen wir den Podcast. Was meinst du, wie hat mir wohl dieser Roman gefallen?
Nun, da ist ja, es passiert ja eine ganze Menge. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Bei Das glückliche Geheimnis war es ja ein... passiert ja sehr viel auf einer, ich sage mal, philosophischen Ebene.
Passiert ja gar
wenig,
nichts. Passiert
wenig ja. Handlung, viele Gedanken. Hier ist ja relativ viel Handlung. Insofern bin ich ganz zuversichtlich, dass du zumindest nicht sagst, konnte ich überhaupt nichts mit anfangen.
Es war sterbenslangweilig. Ich habe versucht, ein Pokerface bis zu diesem Moment zu behalten. Ich bin immer beim Lesen immer wieder eingenickt. Wirklich, eingeschlafen. Und ich habe mich gefragt, Daniel, was ist mit dir los? Bis ich gemerkt habe, es liegt am Buch. Wirklich, es sollte nicht frei verkäuflich sein, nur mit Rezept. Ja. Arno Valium Geiger. Er hat da Gold in den Händen, wirklich. Er hat, die Geschichte ist super. Die Geschichte ist toll. Alles das, was du sagst, wenn es denn so im Buch stehen würde. Also steht ja
aber drin. Aber es steht da aber doch ja, alles drin.
Aber Jan, die Ideen sind stark und was kommt raus? Ein einziges bedeutungsschwangeres Geraune. Und die sitzen da in der Küche und rühren ihre ärmlichen Suppen und sprechen sich Kalenderweisheiten zu. Sowas wie Wahrheit und Schönheit haben oft nichts miteinander zu tun. Schönheit ist selten wahr und Wahrheit selten schön. Das ist Abreißkalenderästhetik. Und du hast es im Versuch, ja, da ist manche kritische, nein, mehr ist da nicht. Ich höre keinen Resonanzraum, der irgendwie dadurch Karl reicher und plastischer machen würde. Die Leute sagen sauren Sachen wie, ich fühle mich wie Brot, das ins Wasser gefallen ist. Und ich höre, wie die Schneeflocken sich in der Luft berühren. Da wird Marc Aurel zitiert und ich finde... Es ist vor allem eines kitschig und wirklich auch langweilig und redundant. Nur einmal sind meine Lebensgeister wirklich erwacht. Mhm. Zum Abendessen wurden Singvögel aufgetragen, Drosseln. Und da habe ich gedacht, ich war kurz in der Versuchung, das mitzubringen, als Rache für das Lamm sozusagen. Aber
ich glaube... Also die gute Nachricht, die ich für euch mitnehme, das Sleep des Podcasts ist dann endlich mal bei dir zur Geltung gekommen. Du bist immer wieder eingenickt. Auch das ist doch toll, wenn Bücher das können, dass sie als Einschlafhilfe dienen. Ich bin ein bisschen verwundert, weil aus meiner Sicht ist da wirklich viel, viel mehr unter der Oberfläche. Und vielleicht ist auch das Problem, dass in der Handlung selber, sie hängen dann irgendwann in der Totenstadt fest und würfeln und er wird immer betrunkener und verliert immer mehr Geld. In der Handlung geht es dann über längere Strecken nicht voran. Aber was dort alles an Fragen aufgeworfen wird, was das alles mit ihm macht, auch diese Beziehung zu dem Sohn, der immer weiter aufblüht, der immer weiter auch merkt, wie das ist, plötzlich eine Freiheit zu bekommen, aber nicht mal weiß, wer sein Vater ist. Also diese Entwicklung der Figuren, auch die Entwicklung von Karl, der da erstmal losreitet und denkt übrigens auf einem Esel, weil er auf das Pferd nicht raufkommt wegen seines Körpers. Auch das finde ich unglaublich tolle Anspielung an Don Quixote, die man da wiedererkennen kann. Ich bin denen so gerne gefolgt, den beiden, weil sie so ja in sich wachsende, aber in sich auch stimmige Figuren sind, die da kommen. Karl, der versucht, alles hinter sich zu lassen, der am Anfang immer noch auftritt wie, ich bin ja der König, das heißt, ich reite an und sage den Verbrechern, die gerade die Cargo überfallen, ihr müsst abhauen, ich sage das. Und dann mehr aus Versehen,
Jan,
geht ein Schuss los.
Du musst das schreiben, weil das, wenn du es so erzählst, denken alle Leute, das ist ein spannendes Buch.
Ja, aber das ist
und
es doch.
Ist, nein, es hat, es ist wirklich, und es ist so Albaner, und es ist auch so selbstbezogen und auch so ein bisschen eitel, weil es hat auch autobiografische Züge, so sehe ich es jedenfalls. Es kommen immer wieder so Schriftsteller-Nuancen, so kleine Bemerkungen. Sie sollen sich im Hotel einschreiben beim Wirt, lassen Sie sich registrieren, und dann antwortet Don Carlos, also ich habe kein Interesse mehr an Büchern. Ja, und da hört man so richtig den Arno Geiger kichern, wie er da irgendwie so eine kleine Anspielung platziert hat in dem Buch, und das hat mich dann auch genervt, weil ich dachte,
naja,
es geht.
Was ja stimmt, und das ist historisch verbürgt, ist, dass Karl V. seine Biografie schrieb und dann sagte irgendwann, das bringt doch nichts, und wirft diese gesamte Biografie ins Feuer. Und diese Frage, die dann ja auch aufscheint, was will ich eigentlich für die Nachwelt hinterlassen? Wie wichtig ist das, dass ich meine Geschichte erzähle? Auch da dachte ich wieder, wie wichtig ist das, dass jeder meint, er muss ein bleibendes Denkmal hinterlassen, er muss nochmal sagen, ich bin wichtig gewesen im Leben. Wer braucht denn das? Und diese Fragen sind doch spannend, und dass er das dann als Witz aufgreift und vorzieht, ist doch eher eine Stärke dieses Buches, dass sich dann die gleichen Fäden dort durchziehen.
Ich glaube, bei einer Blindverkostung dieses Textes, bei einem Pepsi-Test, ja, wäre das Ding nicht auf der Bestsellerliste gelandet. Es ist verknüpft mit dem Namen Arno Geiger und ist die Bestsellerliste sozusagen meiner Meinung nach nicht wert. Also wie oft hast du an Arno Geiger gedacht beim Text?
Nicht so oft. Ich habe wesentlich mehr an mich gedacht.
Ja.
Was sagt das jetzt über mich?
Ich weiß nicht, was sagt das über mich? Don Young. Also ich war ja entzündet gerade von dem Demenzbuch, das ich neulich nochmal gelesen habe, Der alte König in seinem Exil. Und das war richtig stark. Es war ganz tolle Literatur, hat mich mitgerissen und beeindruckt. Das hat mich berührt. Aber diese Königsgeschichte hier, die war nichts für mich. Also okay. Vielleicht haben wir sind ja unterschiedlich und wir haben unterschiedliche Sichten auf Literatur, aber an Arno Geiger, da werden wir keine literarischen Buddies mehr.
Ja, wir schauen nochmal. Wobei, was schwierig sein könnte, ist, dieses Buch ist tatsächlich aus dem glücklichen Geheimnis entstanden. Er hat die Vorlage dafür in einem Papiercontainer gefunden.
Das erklärt einiges.
Und das fand ich eine schöne Geschichte nebenbei. Er hat in einem Papiercontainer ein Buch von Matthias Claudius gefunden. Und da beschreibt Matthias Claudius, Der Mond ist aufgegangen, da beschreibt er, wie er von Karl dem V. gehört hat. Und der dann mit großem Pomp sich in einen Sarg legte und schon mal Probe lag, um zu gucken, wie wird das denn mal sein, wenn ich beerdigt werde, sich das alles ausmalte und dann alles hinter sich ließ, in diesem Juste saß und alle Uhren versuchte, immer auf die richtige Zeit zu stimmen. Und von dieser Szene ausgehend entstand dann der Roman. Und ich finde, also es ist ein Buch mit vielen literarischen Anspielungen. Das freut mich ja immer sehr. Ich weiß, dass ich da manchmal allein auf weiter Flur bin bei sowas. Aber für alle, die gerne...
Weil es auch so ein bisschen selbstverliebt ist. Also Geiger, Richard Powers hat, über den wir gleich sprechen, hat ganz viele Anspielungen und die sind nicht so eitel und selbstverliebt. Also Arno Geiger hat irgendwann diesen Ton dabei, mit dem ich wirklich nicht viel anfange, der mich auch befremdet dann.
Gut, für alle, die gerne Arno Geiger lesen, und ich weiß, da gibt es einige, macht euch am besten selbst ein Bild. Und es lohnt sich, es ist eine tolle, traumhafte Reise, wo man eintaucht kann und hinterher wunderbar diskutieren kann. Am besten lest ihr es zu zweit. Einer, der nicht so gerne Arno Geiger liest und einer, der gerne Arno Geiger liest. Und dann kommt ihr ins Gespräch.
Arno Geiger, Die Reise nach Laredo, ist bei Hansa erschienen, hat 237 Seiten und kostet 26 Euro. Ja. Oh, höre ich hier. Oh. Mhm. Katharina, ich höre Katharina, die ist gerade in Frankreich. Die höre ich auch oh sagen, genau. Bei diesem Preis-Leistungs-Verhältnis.
Gut, dann kommen wir ganz schnell zu einem anderen Preis-Leistungs-Verhältnis. Das andere Buch, was ich mitgebracht habe, und ein Teil von mir atmet auf, weil du schon angedeutet hast, dass du damit zumindest ein bisschen was anfangen konntest. Das ist Das große Spiel von Richard Powers. Und Daniel ist ein Richard Powers-Fan. In Folge 2 unseres Podcasts hast du schon ganz begeistert von Der Klang der Zeit erzählt. Wirklich auch ein großartiges Buch. Und jetzt ist das neue Buch, der neue Roman da, Das große Spiel. Ich nehme das gleich mal wegen des Verhältnisses vorweg. 512 Seiten für 26 Euro. Also deutlich mehr.
Das sollte die Wahl nicht so schwer sein.
Und es ist ein Roman über die großen Fragen unserer Zeit. Es geht um Klimawandel, es geht um die Verseuchung der Meere, es geht um künstliche Intelligenz, es geht auch hier um die Frage, was bleibt eigentlich von uns, wenn wir nicht mehr da sind? Und das Ganze zusammengewoben in einer großartigen Geschichte, die beginnt auf Makatea. Das ist eine kleine Insel irgendwo im Pazifik. Und da soll ein neues großes Projekt entstehen. Seasteading, also das Bauen von Wohnraum auf dem Meer, damit sehr, sehr reiche Menschen irgendwo wohnen können, wo offiziell kein Staatsgebiet ist. Da muss man nämlich keine Steuern zahlen. Und diese Module für diese Inseln sollen auf Makatea entstehen. Das verspricht viele, viele Arbeitsplätze, aber auch die einzigartige Natur, das Riff vor der Insel, ist in Gefahr, wenn dort die schweren Schiffe anlanden und die Module dann abtransportieren. Und die Einwohner der Insel, der Bürgermeister weiß nicht ganz, wie er das jetzt vermitteln soll, die Einwohner der Insel werden alle zusammengeholt, selbst der irgendwo fernab lebende Einsiedler wird noch herbeigebeten, weil alle bitte abstimmen sollen. Es sind auch nicht so viele, ich glaube 66 auf der Insel. Und dann wird schon diskutiert, dürfen Kinder eigentlich mitstimmen? Dürfen die Tiere eigentlich auch mitstimmen? Sollten die nicht eigentlich auch ein Recht haben? Und wie das beschrieben ist, wie dann auch innerhalb dieser Versammlung immer die Meinung von für und wider schwanken, das finde ich schon ganz toll beschrieben. Es gibt eine Königin der Insel, Palila, die tanzt über die Insel, erzählt die Lieder der Schöpfungsmythen und der Vorfahren und hat gleichzeitig eine ganz schlimme Geschichte mit der Ausbeutung von Investoren. Und das wird mit einer Leichtigkeit erzählt, mit einer Charakterzeichnung, die ganz, ganz toll ist. Und dann gibt es eine Künstlerin, Ina Arreuter, die schafft aus Müllkunst, aus dem Müll, der angespült wird auf dieser Insel. Und da entstehen wirklich Mammutfiguren draus, einfach weil da so viel Müll ankommt. Das ist aber nur der eine Erzählstrang. Es gibt eine Ozeanforscherin, Evelyn Beaulieu, eine der ersten Frauen, oder sie ist nachempfunden einer der ersten Frauen, die sich in diesem Beruf durchsetzten. Die erste Frau, die auf einem Forschungsschiff in die Tiefe geht. Und die Frage ist dann, eine Frau und 20 Männer an Bord, das kann man doch eigentlich gar nicht machen. Und die Zeitung wollen nur darüber schreiben, anstatt über ihre Forschung. Und diese Frau taucht in die Tiefe, tanzt mit den Rochen, die da sind, und die Rettung der Oktopoden in der Literatur aus meiner Sicht. Sie trifft einen Oktopus. Ein Oktopus, der nur für sich in den Lichtreflexen, die unter Wasser da sind, anfängt zu tanzen. Er glaubt, keiner sieht ihn, aber er tanzt zu diesem Licht. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, wo kann ich einmal Geld spenden, um die Meere zu retten? Das ist so nachvollziehbar und so ja, berührend auch geschrieben. Und es gibt das Supergenie, das auch noch auftaucht, der eine riesige Plattform im Internet entwickelt hat, Playground, so ein bisschen eine Mischung aus Facebook und allem, was man kennt. Da kann man Kommentare hinterlassen und dann werden die Meinungen hoch oder down gerankt, je nachdem, wie beliebt sie gerade sind. Hat damit einen globalen Erfolg gehabt, hat unglaublich viel Geld und hat aber auf dem Weg dahin alle seine Freunde verloren. Und diese drei Geschichten zusammen werden dann zu einem großen Roman gewoben.
Und das schwirrt einem ja bei dem Kopf, wenn man diese Handlungsstränge hört, die Jan erzählt hat. Und da sind so viele Bälle in der Luft bei Richard Powers und er kann sie aber in der Luft halten. Er jongliert wirklich meisterhaft damit und alle Lebensgeschichten hängen zusammen. Und ich liebe ja wirklich Richard Powers und dieses Buch ist auch wieder ein Hammer, wie er diese ganz großen Fragen Klimawandel und KI und auch Gleichberechtigung behandelt und so liebevoll im Detail. Die Ozeanologin, die Taucherin, die Evelyn, die ganz viel erlebt unter Wasser, das mit dem Oktopoden oder auch mit anderen Tieren. Zitat, eine Lederschildkröte muss ständig weinen, 8 Liter pro Stunde, nur damit ihr Blut nicht salziger wird als der Ozean. Und allein in dieser Metapher der weinenden Schildkröte steckt mehr Metapher als in 237 Seiten Arno Geiger. Und spielende Fische, tanzende Mantas. Die Evolution hat das Gehirn spielerisch erschaffen, schreibt Powers. Sie spielt an einer Stelle mit einem Fisch fangen. Zitat, fast meinte Evelyn zu hören, wie er ihr Kichern imitierte. Nichts im Leben kam einem Spiel von 2 Verwandten gleich, deren letzter gemeinsamer Vorfahr vor 440 Millionen Jahren gelebt hatte. Und das ist der ganz große Bogen, den er hier zieht, den er aufgehen lässt in diesen etwas mehr als 500 Seiten. Ein ganz starkes Buch. Man braucht für das Buch eine bequeme Couch und ein langes Herbstwochenende, um wirklich buchstäblich einzutauchen in diese Lebensschicksale, in den großen Bogen, in diese Geschichte vom Spiel, von dem Internet, von der KI, in dem Spiel der Tiere, das Spiel, das uns in unserem Ganzen, das unser ganzes Leben durchwirkt, aber es lohnt sich. Und wirklich, das Leitmotiv hat mich so gefreut, die Ehrenrettung der Oktopoden. Was soll ich sagen? Endlich mal ein cooles Oktopusbuch. er steht da für sich und das ist so rührend und mir ging es ganz ähnlich. Es gab auch eine Stelle, ich musste auch an einer Stelle weinen in dem Buch, Seite 451, weil das so ergreifend war und weil dort nämlich das Schicksal eines Menschen, wir müssen das jetzt spoilern, in Verbindung gebracht wird mit dem Tintenfisch, mit dem Oktopoden, der wie für sich, wie für, ist es ein Gebet, ist es ein Schauspiel, was ist das, was dort passiert? Das ist so ergreifend. Alleine diese Seite, diesen Absatz über den Oktopoden, darf man literarisch heilig sprechen.
Ja. Ich lese es jetzt nicht vor, aber das war das Lied des Tintenfisches, endet dieser Absatz.
So toll, oder?
Und interessanterweise fandst du bei Arno Geiger ja gerade auch die Szene, wo Karl ins Wasser taucht, noch sehr stark. Vielleicht sagt das auch was über dich und deine Leidenschaft für das Wasser aus. Mehr Wasserbücher.
Das bei Geiger, das war doch also die Szene, ich dachte, wow, jetzt geht's los. Das
ist, er kann es eben.
Er kann es. 20 Seiten lang. Und dann geht es.
Gut, reden wir über das Buch, was wir beide toll fanden. Ja. Richard Powers, Deutsch von Eva Bonnet. Und 512 Seiten, habe ich gesagt, 26 Euro ganz bei toll. Penguin erschienen. Ja. Und was ich an Büchern liebe auch ist, es gibt einen Twist, den wir nicht verraten. Und super. Es ist einer dieser Twists, der wirklich, man irgendwann merkt man, da muss doch noch mehr sein als diese Erzählstränge. Habe ich mich verlesen oder ist das wirklich so? Und kommt aber nicht drauf. Und dann kommt der Twist, wirklich ein wahnsinnig guter Twist, der aber dann auch absolut Sinn ergibt.
Total.
Also alles fügt sich nochmal ganz anders zusammen, dass man auf Seite ungefähr 480 denkt, jetzt fange ich nochmal von vorne an und lese dieses ganze Buch nochmal.
Ja. Und genau das ist so. Und das macht eben diese große Literatur aus. Und das kann Richard Powers. Am Schluss geht es irgendwie auch noch, da vermischen und verschweben sich auch Zeiten und Ebenen. So ein typischer Richard Powers-Move. Also da wird es dann nochmal zum Schluss wie beim ESC, wenn der letzte Refrain in einer anderen Tonart ist. Und so ist das in diesem Richard Powers-Song auch. Die letzten 100 Seiten nochmal, whoops.
Die mit Windmaschine.
Und so, mit der Windmaschine. Ganz toll. Also wirklich, also wir können uns gar nicht beruhigen. Da ist von einem Spiel die Rede. Es geht um Schach und dann geht es auch um ein asiatisches Spiel, ein chinesisches Spiel. Mhm. Das heißt Go.
Ja.
Kanntest du das?
Ja,
kannte ich. Ich habe das noch nie gespielt.
Mhm. Doch, ich kannte es. Es ist das Spiel, was noch 10.000 Mal komplexer sein soll als Schach, was die Möglichkeiten betrifft. Und nachdem längst schon die Blue, der Schachcomputer, ich glaube Kasparov war es, besiegt hatte, sagte man ja, aber Go, da werden sie nie im Leben jemanden besiegen. Go ist so kompliziert, das kann eine künstliche Intelligenz gar nicht. Und dann gab es ein legendäres Spiel mit dem besten Go-Spieler seiner Zeit und die KI gewinnt. Aber, und es gibt ein großartiges Buch von Benjamin Labatut, da wird dieses Spiel beschrieben. Und wie es dieser Mensch schafft, der Mensch, plötzlich einen völlig irrsinnigen Zug zu machen, den man nicht vorherrechnen könnte, weil er eben kein logischer Zug ist. Und das bringt die KI zum Abstürzen. Und es gelingt diesem Go-Spieler, historisch verbürgt, dann doch gegen die KI zumindest ein Spiel zu gewinnen, weil er etwas tut, was nicht einmal eine KI mit den Fähigkeiten, 3 Milliarden Züge in einer Sekunde durchzurechnen, hätte sehen können. Also, ja, ich kannte das Spiel. Ich habe es auch schon mal versucht. Ich bin unglaublich schlecht darin.
Bist du denn überhaupt so ein Spiel? Du bist ja auch so vom Typ, würde ich sagen, ein kompetitiver Typ. Spielst du denn gern? Bist du da so?
Schach. Ja. Also nicht so gern Spiele mit allzu viel körperlicher Betätigung und nicht so gern Spiele wie Escape Rooms oder so.
Ja, ich war ja neulich zum ersten Mal mit Katharina, waren wir jetzt. Mein erster Escape Room, mega. Also das ist schon toll. Und ich habe so eine Liebe zu einer kolumbianischen Version von Mensch, ärgere dich nicht entwickelt. So Mensch, ärgere dich nicht ist jetzt nicht mehr so spannend, aber da gibt es so Sonderregeln. Und da ist immer High Life in Tüten, wenn wir das mit der kolumbianischen Familie spielen. Das macht schon Spaß. Also Spielen, das habe ich da auch nochmal so ventiliert, dass da das Spiel in uns, dass das irgendwie wirklich was ganz Evolutionäres, ganz tief drin steckt.
Ja, ich spiele gerne, aber dann vielleicht eher so wie der Oktopus. Ich tanze dann für mich.
Für dich selbst und wechselst die Farben. Ich habe was ganz anderes mitgebracht, und zwar Beate Use. Hattest du schon mal Berührung?
Ja.
Ja. Also mit ihren vielleicht sogar noch. Hast du sie mal getroffen?
Nee, getroffen habe ich sie nicht. Aber ich habe viel über sie gelesen, als sie gestorben ist. Und ich glaube, auch zu ihrem 100. Geburtstag habe ich relativ viel über sie gelesen. Also ich wusste ungefähr, was wer sie war und dass sie eben mehr war als das, was man im ersten Moment denkt, wenn man also den Namen Beate Use hört.
Ich bin früher mit an den Shops, irgendwie in Norddeutschland gab es ja auch die ersten, immer mit so als Kind und Jugendlicher ist man dann mal mit roten Wangen dran vorbeigelaufen und dachte so, dabei war das ja genau das Gegenteil, was sie eigentlich wollte, so raus aus der Schmuddelecke. Und ein Roman erzählt jetzt die Lebensgeschichte von Beate Use mit dem schönen Titel »Seid nett aufeinander«. Und es geht natürlich darum, wie sie ihr Imperium aufbaut, aber es geht auch um das Leben davor. Und ich muss sagen, ich habe wahnsinnig viel Neues erfahren von der Kindheit in Ostpreußen, von ihrer Reformerziehung, die sie da genossen hat, also nicht so Drill, sondern eher so freigeistig, wie sie fliegen durfte, als eine der wenigen Frauen damals in den 20er und 30er Jahren, wie sie auch im Krieg geflogen ist, also Flugzeuge von A nach B gebracht hat, wie sie sich dann nach dem Krieg als Witwe und als alleinerziehende Frau durchschlagen musste und mit Tauschgeschäften und wie sie dann auf den Märkten ins Gespräch mit Frauen kommt und die kommen zu ihr mit einem schiefen Lächeln, erzählen sie ihr, dass ihr Mann aus der Gefangenschaft nach Hause zurückgekehrt ist und sie fragen, ob Beate Kondome zum Tausch anbiete. Und da rechnete Beate ihr den Zeitraum für nicht schwanger werden aus, also nach einer besonderen Methode. Und das sprach sich rum und mehr Anfragen stapelten sich bei Beate Use zu Hause. Da hat sie gesagt, das ist mein Geschäftsmodell. Und das brachte sie eben auf eine Idee. Und sie formuliert dann eine Schrift, die bekannte Schrift X. Und das war sozusagen der Startpunkt für das Beate Use Imperium. Eine Aufklärungsschrift war das, gemeinsam auch mit Kondomhandel. Und die Kirchen und die Staatsanwälte, natürlich in der Nachkriegszeit empört, mit pulsierender Halsschlagader haben sie bekämpft. Ständig war die Polizei im Büro, sie wurde sogar einmal verhaftet, ständig wurde alles beschlagnahmt. In Rheinland-Pfalz waren einmal Erotikhefte verboten und sie druckte dann extra auf ihre Kataloge in Rheinland-Pfalz verboten. Das schlug natürlich ein und sie musste expandieren. Also eine Geschäftsfrau. Man erfährt wahnsinnig viel. Es ist als Roman, ja, als Literatur, die das ein großes Interesse an Figuren hat, jetzt nicht so zupackend, sondern es hat viel von einem Sachbuch, auch mit Fußnoten, mit Spielszenen, wie manchmal so in der ARD-Doku, ja, wo es dann irgendwie um Geschehnisse aus der Vergangenheit, historische Ereignisse geht. Es ist unterhaltsam, es ist informativ und ich muss sagen, wenn ich den Namen Beate Use jetzt höre, dann höre ich den anders.
Ja, also es lebt sehr von der Lebensgeschichte von Beate Köstlin, die dann später Beate Use wurde. Das auf jeden Fall. Und am Anfang, als du sagtest, ich bringe dieses Buch mit, dachte ich, na super, danke schön, denn Sex in Büchern ist ja nicht so meins. Und jetzt reden wir über einen Beate Use-Roman. Das kann ja heiter werden. Aber darum geht es ganz lange überhaupt nicht, sondern es geht um ihr Aufwachsen. Es geht um ihr Leben als Pilotin. Sie will Pilotin werden und darf es erstmal nicht. Und diese Geschichte, die Lebensgeschichte ist auf jeden Fall ein Roman wert. Aber wie du sagst, es ist dann nicht so richtig zupackend und es ist sprachlich auch nicht so wirklich ausgearbeitet, weil ich finde, sie hat so wenig Interesse an den Nebenfiguren, die sie hat. Also ein Beispiel, es beginnt unglaublich stark. Erste Szene, wir sind auf einem kleinen Flughafen und alle Flieger sind weg. Und Beate ist noch da, ihr Sohn ist noch da, das Kindermädchen und ein Ingenieur taucht irgendwo aus dem Nebel auf und die Russen stehen schon kurz davor. Und wie schafft sie es jetzt zu fliehen? Und das ist sehr packend, sehr spannend, dramatisch. Und man ist sofort drin, gerade auch, weil man denkt, Moment, ich lese doch einen Beate-Use-Roman. Warum bin ich hier jetzt im Krieg in Gato? Warum geht es ums Fliegen? Super. Und dann kommen die Rückblenden und dann kommen wir irgendwann auf Seite 150 wieder dahin. Aber diese Figur zum Beispiel, Hans Fedder, der Ingenieur, taucht kein einziges Mal auf. Ich dachte, nun lernen wir vielleicht, wie kam es dazu? Warum sind die Flieger eigentlich weg? Irgendetwas, was auf diese Situation hinführt? Mhm. Überhaupt nicht. Sie erzählt eine bunte Anekdote nach der anderen. Da wird dann auch mal geraunt, dann verschwand, musste eine jüdische Mitschülerin gehen, weil die Schule langsam von der Hitlerjugend übernommen wurde. Sie machte sich ein paar Gedanken darüber. Und dann ist das Thema abgehakt. Und im nächsten Kapitel sind wir ganz woanders. Sie sitzt da und fliegt und fliegt und will lernen und träumt davon. Noch 38 Stunden, dann darf ich endlich alleine fliegen, schreibt sie stolz ihren Eltern. Der Moment des Alleinefliegens wird überhaupt gar nicht erzählt. Da geht sie dann einfach drüber weg. Also ich fühlte mich ein bisschen, ja, verraten. Mir fehlten die wichtigen Details. Es war so ein bisschen, wir gucken mal hierhin, wir gucken mal dahin. Spannende Lebensgeschichte, ich greife mir was raus. Aber überzeugt hat es mich leider nicht.
Es hat jetzt nicht, wie gesagt, diese literarische Wucht. Das außer das erste Kapitel, das hat wirklich, das hat Wumms. Und da dachte ich, Mensch, wenn das jetzt so weitergeht. Es geht nicht so weiter, aber es ist trotzdem interessant, weil es eben Horizont erweiternd ist, weil man auch Dinge erfährt in einem lockeren, plauderigen, unterhaltsamen Ton, die, von denen ich noch nichts wusste. Von daher würde ich schon sagen, würde ich das auch empfehlen und würde es auch verschenken tatsächlich.
Ja, verschenken, also, verschenken würde ich es auch. Das muss bei mir nicht bleiben. Weil, Daniel, sprachlich, also ein Beispiel, sie kommt dann in die Familie Rainer, da wird sie aufgenommen in der Meeresschule auf Borkum, glaube ich, nee, auf Jüst. Die Wohnung der Familie Rainer war sehr gemütlich eingerichtet. Zwei Sätze später, das versprühte gerade eine gemütliche Atmosphäre. Und auf diesem Niveau gehen wir da durch. Sie reitet, sie fährt Fahrrad, das Herz klopft, sie ist panisch. Nächster Satz, Beate musste grinsen, als sie daran dachte, wie in ihrer Kindheit sie auf ihrem Pferd geritten war. Von einer Emotion in die nächste, in einem Satz. Und ich weiß nicht, wie oft sie grinst, aber auch das ist ja keine wirkliche Emotion. Also ich komme nicht ins Innenleben rein. Es ist eine gebongt. Spannende Geschichte. Man erfährt viel über die Frau. Wer wissen will, wer Beate Uhse wirklich war, lest dieses Buch. Wer gerne ein gutes Buch liest, lest Arno Geiger.
Charlotte von Feierabend, seid nett aufeinander. 400 Seiten, ist bei Drömer erschienen, kostet 17 Euro allein das Preis-Leistungs-Verhältnis.
Es gibt ja so bestimmte Regeln auch, ne, die man beim Schreiben, vielleicht ja auch beim, wenn man Schreiben lernt, kriegt. Eine ganz wichtige ist Show, don't tell. Also zeig, was passiert, aber erzähl es nicht. Und das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich ja sagen würde, es wird alles erzählt. Es wird eben nicht mir selber gezeigt. Und hast du dich mal damit auseinandergesetzt, oder wolltest du selber eigentlich mal Literatur studieren oder immer? Ich meine, du hast was anderes studiert, aber hat dich das mal gereizt?
Nee, gar nicht, ehrlich. In meiner Naivität würde ich sagen, man studiert es nicht, sondern man ist es. Ja? Sondern man ist dazu geboren, man hat das in der DNA. Dörte Hansen hat doch immer auch mal gesagt, ich hatte ein Buch in mir, das musste raus. Mhm. Und diese wildromantische Vorstellung vom Schreiben habe ich eigentlich. Und die ist eigentlich weiter entfernt vom Hörsaal. Und vom Seminarraum.
Aber man kann Schreiben studieren, zum Beispiel in Hildesheim gleich um die Ecke. Dort gibt es den Studiengang Kreatives Schreiben und dort erscheint auch eine Literaturzeitschrift seit 2001, die Bellatriste, entstanden eben aus diesem Studiengang Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus. Und bis heute wird sie von Studierenden dieses Studiengangs betreut. Und wenn man sich die Bellatriste anschaut, ist beeindruckend, wer da alles schon veröffentlicht hat seit 2001. Unter anderem Mariana Leki war gleich in der allerersten Ausgabe 2001 dabei. Jo Ländle, der Hansa-Verleger, hat dort relativ früh veröffentlicht. Daniel Kehlmann, Juli C., Marcel Bayer, viele, viele, viele mehr. Also wer früh wissen will, wer einmal ein großer Autor wird, eine große Autorin wird, der kann vielleicht die Bellatriste lesen. Und wir haben heute jemanden dabei, der diese Zeitschrift mit herausgibt und vielleicht auch einer der großen Autoren der Zukunft ist. Ich freue mich sehr, dass er da ist.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Robinson Rönnfeld, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist.
Danke für die Einladung.
Du bist also einer von denen, die Schreiben studieren.
Genau.
Warum? Du hattest das Buch nicht in dir und wolltest denken, dann lerne ich es mal?
Hoffentlich habe ich das Buch immer noch in mir und hoffentlich kann ich es dadurch auch herausholen noch besser. Meine Geschichte mit dem Studiengang, nun heißt er übrigens Literarisches Schreiben und Kulturjournalismus seit letztem Jahr, war, dass ich einen Text von Ronja von Rönne gelesen habe und als 16-Jähriger mich vielleicht ein wenig in Ronja von Rönne verknallt habe. Und ich dann geguckt habe, wo kam denn Ronja von Rönne überhaupt her, und dann gelesen habe, die Schreibschule in Hildesheim. Und habe dann sofort eins und eins zusammengezählt und meine Taschen gepackt und mich in den Zug in den Norden gesetzt.
Hast du ihr das mal geschrieben?
Das habe ich ihr noch nicht geschrieben, das traue ich mich doch nicht mehr.
Oh.
Aber Ronja von Rönne hört ja bestimmt zu. Also, wenn du das hörst, liebe Ronja von Rönne, melde dich doch mal bei uns.
Das heißt, das war dann so ein Erweckungserlebnis. Und dann hat man ja eine romantische Vorstellung von dem, was da passiert. Und dann hattest du sozusagen das erste Seminar. Und dann?
Na, dann kam ich erstmal in Hildesheim an, was natürlich ein Schock war.
Vorsichtiger Applaus. Okay.
Genau, ich kam aus Heidelberg.
Ah.
Das hört sich zwar phonetisch ähnlich an, aber das sind wirklich ganz schön andere Welten. Genau, ich kam in Hildesheim an. Es war alles recht traurig und dunkel und alles sah ein wenig aus wie ein Galeria Kaufhof, aber irgendwie habe ich es dann trotzdem auf die Domäne geschafft. Die Domäne, das ist unser Kulturcampus in Hildesheim. Das ist ein kleiner Bauernhof, ein sehr alter Bauernhof, in dem wir in sehr schönen Gebäuden unsere Schreibkurse haben. Und da ist es doch dann wieder recht schön. Da kann man das dann doch wieder ertragen.
Sag mal, aber was lernt man denn da? Also konkret, also wie feilt ihr an Texten, schreibt ihr, sprecht drüber und dann sagt der Professor weniger Adjektive. Was ist der Gegenstand?
Wir schreiben in Gruppen, wir haben meistens Schreibaufgaben und dann setzt man sich zusammen und dann liest man da durch oder man liest es vor dem gesamten Kurs durch und dann, wenn man Glück hat, bekommt man gutes Feedback zurück. Wenn man nicht so viel Glück hat, dann kann der Text auch mal ziemlich verrissen werden, aber das Gute ist daran, dass man lernt. Man hat immer ständiges Feedback, auch mit den Professoren zusammen. Es ist nicht wirklich eine Professor-Studierenden-Beziehung, es ist tatsächlich sehr auf einer Augenhöhe und man redet einfach miteinander. Das hat mir nicht so gut gefallen. Ich glaube, wenn du diesen Satz irgendwie am Anfang stellst, dann könnte das einen viel besseren Effekt haben und so lernt man tatsächlich ziemlich gut. Das, was es ja auch ist, das Handwerk des Schreibens.
Sag mal so ein Beispiel für eine Schreibaufgabe. Heißt es dann, mach mal was mit Elfen und Sex? Oder was sind da so
oder Beispiele?
Naja, das ist dann sowas wie zum Beispiel, schreib doch mal die erste Seite von einem Buch. Oder schreib doch mal, wie vielleicht Kafka jetzt über das Internet geschrieben hätte. Oder und da kommen schon auch sehr interessante Sachen raus. Man wird auch natürlich dadurch sehr inspiriert und beginnt auch einfach so weiterzuschreiben an Texten, die man vielleicht als Schreibaufgabe eingesendet hatte.
Aber man macht sich dann ja in so einem Seminar auch echt so ein bisschen lackig, ne?
Man macht sich sehr blank, ja.
Ja, und dann braucht man ja auch ein Vertrauensverhältnis. Also es ist ja anders als Matheergebnisse zu vergleichen. Das kann ja auch wehtun. Das sind ja auch schmerzhafte Prozesse. Du hast es eben so schön, dann lernt man ja auch, das ist ein schmerzhafter Prozess, oder?
Das ist sehr schmerzhaft, ja. Punkt. Ja. Aber das Gute ist, dass wir eben auf diesem Bauernhof sind und eben auch eine recht kleine Gruppe sind und dadurch schweißt man schon irgendwie zusammen, alleine weil man so fern von der Lebensrealität ist. Einfach in so einem Bauernhof zu sein, zu chillen und zu schreiben, das macht man ja eigentlich nicht im Alltag und dann kommt man da eigentlich auch in so ein ganz gutes Mindset, um auch die Texte gut zu diskutieren und zu konstruieren.
Jetzt schreibst du ja nicht nur selbst, du gibst auch die Bellatriste mit heraus, die Literaturzeitschrift. Und da wählt ihr ja auch Texte aus. Was genau ist deine Rolle bei diesem Projekt?
Genau, ich bin Teil der Redaktion des Literaturmagazins Bellatriste. Das ist eine Literaturzeitschrift für junge Literatur. Und ich bin Teil der Redaktion. Das heißt, wir bekommen dreimal im Jahr bekommen wir hunderte von Einsendungen, wo Leute aus dem ganzen Land einfach uns ihre Texte zuschicken und sagen, das muss gedruckt werden. Und dann gucken wir da durch und dann finden wir heraus, ob das gedruckt werden muss oder nicht. Und genau, ich bin erstmal Teil der Redaktion und dann bin ich auch noch Teil des Versandteams. Wir verschicken die nämlich auch. Das ist nämlich ein reines Printmagazin.
Bis in die USA.
In die USA, bis nach Washington versenden wir die dann auch. Also falls jemand von euch mal eine Bellatriste bestellt hat und die kam nicht an, dann war ich daran schuld.
Das geht alles noch händisch. Das kostet, eine Ausgabe kostet 8 €. Wie finanziert ihr das?
Wir selber werden zum Beispiel gar nicht bezahlt für unsere Arbeit in der Redaktion. Das heißt, wir versuchen immer auf Null zu kommen, immer auf die schwarze Zahl zu kommen. Wir werden natürlich einmal durch den Preis finanziert. Wir werden aber auch durch ganz viele Stiftungen und Förderungen finanziert. Ein Haufen von Förderungen. Ich könnte sie mir gar nicht alle merken. Und durch diesen Brei von irgendwie Geld schaffen wir es dann, alle 3 Monate etwa eine neue Ausgabe abzudrucken und rauszuschicken. Am liebsten würden wir sie natürlich für 0 € einfach verteilen, aber das geht leider nicht.
Brei ist übrigens ein gutes Stichwort, wenn du noch Hunger hast. Daniel hat noch nicht aufgegessen.
Ein Löffel.
Ja, das sieht irgendwie gruselig aus, wenn ich ehrlich bin. Irgendwie alienartig auch schon fast.
Alienartig, ach so.
Ja, probier doch nochmal, Daniel.
Ich hab den Geschmack noch im Mund. Ich werde ihn auch nicht so schnell wieder los. Literatur studieren. Das heißt, du möchtest ja was mit Texten machen, Schriftsteller werden. Gerade neulich gab es ja die Studie, nur die wenigsten können davon leben. Was macht das mit dir und deinem Traumberuf Schriftsteller?
Es ist natürlich schon hart. In der gesamten Kulturgemeinschaft, gerade in unserer Generation, ist es schon klar, man kann das zwar machen, aber man wird kein Geld damit verdienen, das ist jedem klar. Damit begeht man sich selber emotional in eine Art Kamikaze-Flug am Anfang natürlich. Und das ist ein großer Gamble. Ich hatte jetzt den Plan, einfach mir irgendeine andere künstlerische Karriere aufzubauen, um dann darüber zu schreiben und dann einen Buchvertrag zu bekommen, um dann Bücher zu verschreiben.
Also du hast gesagt, ein Spiel. Das ist das große Spiel.
Das große Spiel ist es. Genau.
Aber du hast in einem deiner Texte, den ich gelesen habe, gesagt, unter anderem, mit 13 belegte ich einen einwöchigen Kurs, um Rap zu lernen. Ich kaufte mir ein Buch, um Manga malen zu lernen. Später ein überteuertes Editing-Programm, um Filme zu schneiden. Ich kann alles ein wenig und nichts davon richtig. Bis dahin gehe ich mit meinem Gefühl absolut mit, geht mir auch so. Aber dann sagst du, dafür ist durch das Schreiben meine Existenzangst ein wenig gemildert. Das heißt, das Schreiben gibt dir schon etwas, wo du sagst, okay, da verdiene ich vielleicht das Geld nicht mit, aber es gibt mir Sicherheit.
Ja, ich finde, also für mich ist gerade Schreiben auch ein wenig irgendwie in den Spiegel zu schauen. Und das ist dann irgendwie, wenn man irgendwie an Läden vorbeiläuft und man sieht sich selber in der Reflexion, das ist ja immer irgendwie ganz nett zu wissen, dass man noch existiert. Und so ist es auch irgendwie, seine eigenen Wörter zu lesen oder von jemandem lesen zu lassen. Also es ist auf jeden Fall, ich muss schreiben, um zu wissen, dass ich da bin.
Aus dem Musikstudiengang kenne ich das schon, dass die auch auf betriebswirtschaftliche Dinge vorbereitet werden. Ist das bei euch auch so? Oder sagt man, geht es wirklich nur um die Texte?
Also ich glaube, bei uns kann man das machen. Ich glaube, dann habe ich mich vielleicht verwählt in meinen Kursen bis jetzt, weil bisher habe ich leider noch nichts gelernt, wie man irgendwie nur Geld damit machen kann. Aber es gibt sehr viele Leute, die bei uns studieren, die dann in die ganzen Verlagshäuser reingehen. Also gerade auch, wie gesagt, der Hansa Verlag besteht fast, Jo Lendle kam ja auch aus der Hildesheimer Literaturschule.
Übrigens auch Thea Mengeler, gerade den Preis der Hotlist gewonnen, kommt aus Hildesheim. Mariana Leki habe ich erwähnt, Daniel Kehlmann, viele, viele andere. Ich kann mir also vorstellen, dass ganz, ganz viele gerne in diese Zeitschrift rein wollen. Jetzt kriegt ihr diese 100 Texte. Wie wählt ihr denn dann aus?
Das Schöne ist natürlich, dass wir eine Redaktion von 7 Köpfen sind. Das heißt, jeder hat auch so andere Ansprüche, wie der Text aussehen muss, um reinzukommen. Ich persönlich, ich versuche einfach nur darauf zu achten, dass ich eine Reaktion von dem Text bekomme. Das kann eine gute oder eine schlechte sein, das kann ein Lächeln sein. Aber sobald ich merke, dass mein Körper irgendwie auf einen Text reagiert, finde ich den spannend genug, um den weiter zu besprechen. Mhm. Dann hat jeder von uns in der Redaktion, kann dann etwa bis zu 10 Texte in einen Google Drive Ordner stecken. Dort lesen wir das dann nochmal durch und dann gehen wir durch jeden einzelnen Text durch und besprechen den. Und dann versuchen wir irgendwie auf 8 bis 10 Texte zu kommen. Und dann gehen wir auch noch ins Lektorat, was auch eine sehr interessante Aufgabe ist, indem wir dann nochmal mit den Autorinnen zusammenarbeiten, um diese Texte durchzuarbeiten. Und das sind auch sehr krasse Erfahrungen meistens.
Gilt denn das Einschlafen von Daniel auch als körperliche Reaktion?
Für mich zählt das auch, ja.
Das auch. Ja, ich weiß nicht, ob das so verkaufsfördernd denn auch wäre. Gibt es denn einen Anleiter, der euch sagt, so macht man das mit dem Lektorat? Oder ist das so ein Gedächtnis, was sich dann von Studierenden Mund zu Studierenden Ohr weiter?
Genau, das ist pure Mundpropaganda, ja. Was denn jetzt ein guter Text ist und was nicht für die Bellatriste. Also wir werden einfach nur von der letzten Redaktion werden wir eingewiesen, ein bisschen ins kalte Wasser gestoßen. Und so lernen wir dann irgendwie zu schwimmen und das zu machen.
Was macht denn für dich junge Literatur aus? Das ist ja eine Zeitschrift für junge Literatur. Also wir lassen jetzt mal offen, ob wir da auch noch was hinschicken könnten. Aber was macht für dich den Unterschied aus?
Naja, also Alter soll es ja zum Beispiel nicht sein. Also von mir aus können auch gern Ü90 Leute noch Texte einschicken. Junge Literatur, auf der einen Seite ist junge Literatur eine Person, die noch nicht veröffentlicht wurde, noch keine Buchpreise bekommen hat. Wir versuchen nicht auf die Autorinnen zu achten, wenn wir die Texte aussuchen, aber wenn wir natürlich schon bekannte Namen sehen, dann muss die Person jetzt auch nicht in die Zeitschrift kommen. Junge Literatur sind aber auch Themen, die junge Leute irgendwie mitnehmen, so mitnehmen, dass sie darüber schreiben müssen. Und wenn wir merken, das ist ein Thema aus unserer Generation, worüber jemand schreiben musste, dann ist das schon mal ein gutes Anzeichen für einen Text, für die Belletriste.
Ein Text von dir ist jetzt hier nicht drin?
Noch nicht, nein.
Noch nicht?
Nein, wir als Redaktion haben einen blinden Schwur geleistet, nicht selber Texte einzuschicken. Einmal, weil es sonst natürlich zu unglaublichen Streitigkeiten kommen kann in der Textauswahl. Aber auf der anderen Seite auch, weil wir nur die Plattform bieten möchten. Vielleicht mache ich mal irgendwas ganz heimlich als Pseudonym, aber ja, dann dürft ihr davon auch niemand erzählen.
Ja, wozu sind Pseudonyme da? Ich meine, das bringt doch dann den Crisp. Das ist doch dann, ja.
Dafür schreibst du auf deinem Blog, die Nachtschicht heißt dieser Blog, und da sagst du unter anderem, nachts wird geschrieben, wer da schläft, ist selber schuld. Wir als vier Lesende können das vielleicht nachvollziehen, aber wann schläfst du denn?
Ja, ich bin ja Student, das heißt, ich lege mir schon die Kurse, die dann um 14 Uhr anfangen.
Aber nachts ist wirklich deine Schreibzeit,
nachts
da geht es am besten.
Nachts ist meine Zeit, genau. Es ist schön, aus dem Fenster zu gucken und nichts zu sehen und dann schreiben zu schreiben.
Dafür ist Hildesheim dann doch ganz
Dafür
gut.
Dafür ist Hildesheim sehr gut.
Ganz, ganz vielen Dank, dass
aus
du da warst,
Leben
Robinson.
Gegriffen. Wunderbar.
Wenn man einen Eindruck dafür kriegen möchte, wer sind denn die Namen von morgen, dann sind solche Zeitschriften toll und probiert es gerne aus, ist für eine gute Sache. Und ihr wisst schon jetzt, wer in 30 Jahren den Buchpreis kriegt.
Für 8 Euro, Schnapper, super. Wir kommen zum Bauhaus.
Die All-Time Favorites.
Ich habe im Vorfeld geguckt, wer hat eigentlich alles über das Bauhaus geschrieben. Glücklicherweise gab es ja gerade ein großes Jubiläum. Insofern gibt es viele, viele Bücher, die erschienen sind. Und dann machte ich Vorschläge, wen können wir als Gast mitbringen? Die waren alle schon hier. Theresia Enzensberger ist ja schon hier gewesen. Und als ich dann einstieg, habe ich ein Buch gefunden, von dem die meisten Rezensentinnen und Rezensenten sagten, das ist das mit der besten Quellenrecherche, nämlich Gläserne Zeit von Andreas Hilger. Das ist ein Buch, das ist ähnlich wie Theresia Enzensberger angelegt. Eine junge Frau, Clara heißt sie, möchte am Bauhaus studieren, lernt dort zwei Männer kennen, die die unterschiedlichen politischen Richtungen vertreten. Der eine ist eher links, der andere eher rechts, wie es damals in den 20er, frühen 30er Jahren auch gewesen ist. Und zwischen den beiden Ideen der Weltanschauung auch, ist sie hin und her gerissen und taucht dann ein in diese Welt. Und wir sind mittendrin in den Saalschlachten zwischen Kommunisten und Nationalisten und Nationalsozialisten. Wir sind bei der Uraufführung der Drei-Groschen-Oper live dabei im Saal und kriegen mit, wie auch Bert Brecht in dieses ganze Gedankengeflecht versuchte reinzukommen. Wir laufen durch die Städte in Dessau, in Weimar, sehen sie auch in den Kirchen, sind wir drin, wird viel beschrieben, wie die Architektur damals aussah und warum man damals dachte, wir brauchen jetzt etwas Neues, anderes, was das Ganze aufbricht. Und was mir besonders gefällt bei Andreas Hilger, das liest sich toll, aber er hat, ich hebe das nochmal, ist jetzt so verschrumpelt, dieses Dreieck hier aus der Möhre, er hat auch versucht, diese Geometrie...
Du hast das gemacht.
Nein, das ist ja nun hier die Luftfeuchtigkeit, die Möhre verschrumpeln lässt. Andreas Hilger gibt seinen Figuren dann auch geometrische Figuren. Es gibt das Quadrat, das Dreieck und den Kreis. Das sind eben Lukas und Karl und Carla, die drei. Und das ist in Kapiteln auch vorangestellt. Und irgendwie merkt man beim Lesen auch, als so ein Twist, dass das Sinn ergibt. Dass diese Formen dann auch was mit ihren scharfen Kanten oder mit ihren nicht so scharfen Kanten sehr sich widerspiegeln in den Charakteren. Also ein Buch, das für mich nicht nur über die Zeit des Bauhaus erzählt. Paul Klee zum Beispiel, der Maler, wird da sehr, sehr liebevoll dargestellt, kriegt eine richtig wichtige Rolle. Sondern dass auch dieses Konzept des Bauhaus versucht, in einen Roman zu überführen. Und das ist, finde ich, großartig gelungen. Gläserne Zeit im Osburg Verlag erschienen. 238 Seiten für 20 Euro. Das ist vertretbar?
Vertretbar. Ich habe auch ein Bauhausbuch mitgebracht, das du mir empfohlen hast, Jan. Ivan Ivanji, Buchstaben von Feuer. Und es erzählt die Geschichte von Siegfried Warlich. Und den hat es nicht gegeben, ist eine fiktive Person. Und er wächst auf in Weimar. Als Sohn eines Hilfskellners, und zwar in diesem legendären Hotelrestaurant Der Elefant. Also in ganz einfachen Verhältnissen, aber er sieht gut aus, groß, blond, er kann mit Menschen, er ist handwerklich begabt und er landet dann erst in so einer Waggonfabrik und dann als Student im Bauhaus. Der Junge glaubte zu verstehen, was gemeint war, schreibt er, nämlich, dass man alle seine Fertigkeiten vereinigen sollte, um ein Werk zu schaffen, also einen Palast oder eine Stehlampe oder ein Stuhl oder ein Tisch. Ohne Unterscheidung zwischen Künstler und Handwerker. Also auch gesellschaftliche Unterschiede, und das wird in dem Buch auch klar, sollen beseitigt werden. Also das ist eine ungeheure utopische Kraft dieser Bauhausbewegung. Und es gibt ja jetzt gerade Leute in der Politik in Deutschland, die diese utopische Kraft nicht sehen wollen oder nicht verstehen wollen. Und das war aber so. Und die 20er Jahre, da spielt der Roman Weimarer Republik, aufgeheizte Stimmung, Straßenschlachten. Und erst ist dieser Siegfried eher Sozialdemokrat, dann verliebt er sich, dann ist er auch Kommunist. Und er landet dann nach der Machtübernahme der Nazis im KZ Buchenwald. Und da trifft er Fritz Löhner-Beder, der war Schlagertexter, der hat war für den Operettenkönig Franz Lehár einer der wichtigsten Texter. Land des Lächelns, Dein ist mein ganzes Herz, hat er gedichtet. Und der sitzt jetzt als Jude in Buchenwald. Und dann ist da noch ein anderer Komponist, Hermann Leopoldi. Und die beiden müssen die Buchenwald-Hymne komponieren. Und dann sitzt da noch ein anderer Bauhäusler in Buchenwald, Franz Ehrlich, als politisch Verfolgter. Und er musste den Schriftzug jedem das Seine entwerfen. Er hat gesagt, du, wir brauchen einen Sinnspruch, jedem was Seine, mach das mal. Und das ist ganz spannend geschrieben und beschrieben, wie Ehrlich das dann tut. Und zwar in einem Art subversiven Akt, in dem er eine Schrift benutzt, die angelehnt ist an eine Schrift, die von den Nazis als entartet eingestuft wird. Also in der Höhle des Löwen, im Gefängnis, im Angesicht des Todes im Prinzip, entwirft er sozusagen eine Schrift als subversiven Akt. Und mittendrin in diesem Ganzen, unserer Siegfried Wahrlich, er kämpft dann später bei einem Strafbataillon in Jugoslawien, gerät in Kriegsgefangenschaft, baut dort auch in Belgrad. Also eine Geschichte aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, aus den Traumata des 20. Jahrhunderts mit einem Bauhaus-Spin. Im Strudel des 20. Jahrhunderts eine ganz interessante Zeitgeschichte und Siegfried der große Blonde mittendrin, ein Lebenskünstler, der an der richtigen Stelle mitläuft. Und das ist so ein bisschen wie bei dem Beate-Use-Roman. Aus dem Schlagwort wird ein größeres Bild, ein größerer Kontext. Und der Zusammenhang ist klar mit vielen Einzelheiten, aber es hat, anders als bei Use, auch noch eine literarische Kraft. Das ist schon so. Es ist nicht nur nacherzählt, er trifft da zum Beispiel so eine düstere Figur, den Aschenmann aus der Asche der Toten von Buchenwald, sozusagen als Nemesis immer wieder in seiner späteren Lebensgeschichte. Ich habe hier viel gelernt, viel verstanden, was das war und was das ist. Bauhaus, was das war und was das ist. Buchenwald, also in einem großen Bogen der Geschichte auf nur knapp 200 Seiten, 216 Seiten, ganz spannend und schön erzählt. Ich kannte den gar nicht, Ivan Ivanji.
Ja, ich habe ihn kennengelernt über den Aschenmensch. Das gibt ein Buch von ihm, das genauso heißt, wo er auch seine Erlebnisse aus Buchenwald, er war selber während des Zweiten Weltkriegs in Buchenwald interniert, erzählt hat, als Roman erzählt hat. Und als ich dann feststellte, dass er auch über das Bauhaus geschrieben hatte, dachte ich, das ist genau das Buch, was wir heute vorstellen können. Weil man über die Zeit auch sehr viel lernt. Es gibt quasi einen Schnellkurs in deutscher Geschichte des frühen 20. Jahrhunderts, erzählt aus der Perspektive der Angestellten im Hotel Elefant. Es wird dann beschrieben, was geschieht draußen in der Welt, und dann sitzen sie zusammen und überlegen, wie positionieren wir uns eigentlich? Einer sagt, die Ehre ist doch egal, ich bin einfach abgehauen, und alle sitzen da und schweigen und keiner traut sich, etwas zu sagen, weil sie mir eigentlich alle zustimmen. Also das finde ich ganz toll, wie dann diese Wissensblöcke verwoben werden mit der Geschichte. Und Ivan Ivanji erzählt hier auch, Siegfried Wahrlich ist am Anfang schon tot. Er ist gestorben in Buchenwald, als er dort mit seiner Tochter zu Besuch war. Und das hat in diesem Jahr eine ganz tragische Wiederaufnahme fast erlebt. Ivan Ivanji war in Buchenwald, hat dort berichtet als Überlebender und ist dann in der Nacht darauf gestorben, als er von diesem Vortrag zurückkam. Also hat auf eine zirkelschließende Art diesen Roman dann auch in seinem Leben vollendet. Und es hat natürlich alles, sowohl dieses als auch der Aschenmensch, sehr viel mit seinem eigenen Leben zu tun.
Ivan Ivanji, Buchstaben von Feuer, heißt das Buch, ist bei Picus erschienen, hat 216 Seiten und kostet 24 Euro. Auch da Preis-Leistungs-Verhältnis nicht so stark, aber in diesem Fall würde ich sagen, egal. Es ist wirklich, lohnt die Lektüre und lohnt die Anschaffung. Ein horizont erweiterndes Buch auf jeden Fall.
So viel Wissen für so wenig Geld. apropos so viel Wissen, jetzt seid ihr auch gleich gefordert, um Daniel zu unterstützen und mich zu unterstützen bei unserer nächsten Kategorie, nämlich
das Quiz.
Und wir machen das wieder wie folgt. Wir bilden zwei Teams. Oh, es gibt ja keinen Mittelgang. Das wird ein bisschen schwer. Ich würde sagen, alle, die sich gut in Literatur auskennen, sind in meinem Team. Und nein, wir nehmen einfach mal hier versuchsweise genau die Mitte. Also du in Orange gehörst zu meinem Team, du in Weiß gehörst zu Daniels Team. Und dann versuchen wir es so durchzuziehen, einmal in der Mitte. So, Daniel, fang du doch an.
Ich habe was ganz Leichtes. Ein Buch in einem Satz. Royal dank richtiger Schuhgröße.
Royal dank richtiger Schuhgröße?
Royal, ein Royal. Royal dank richtiger Schuhgröße. Also ich dachte so hier
ein,
wegen dieser
Also so ein königlicher Mensch.
Was königlich? Also Royal dank richtiger Schuhgröße.
Da meldet sich jemand und das, ich würde sagen, das ist mein Team auf jeden Fall.
Eventuell Aschenputtel?
Das ist Aschenputtel, das ist richtig, ja.
Ja. Großartig. Ich habe eine nicht ganz so leichte Frage. Die nächste wird leichter versprochen, aber die erste. Es geht um Literaturzeitschriften. Die Horen, die gibt es seit einer ganzen Zeit. Und zwar beruft sie sich auf ein ganz berühmtes Vorbild, gegründet von einem großen Schriftsteller unserer, nicht unserer Zeit, sondern längst vergangener Zeit. Welcher Schriftsteller hat die Zeitschrift Die Horen ins Leben gerufen? Ich habe auch ein Multiple Choice, um es dir einfacher zu machen. Aber wir gucken mal erstmal, ob es.
Beruft die sich auf den Vorgänger oder ist
der. Ah. Genau.
Also nochmal die Frage. Also es gibt eine Zeitschrift, die heißt Die Horen.
Die gibt es immer noch, genau. Die wird hier in Göttingen gleich in der Nähe herausgegeben.
Mhm. Und jetzt ist die Frage:
Wer hat die Horen eigentlich gegründet?
Wer hat die Horen eigentlich gegründet? Okay. Weiß das jemand schon? Okay, wir hören mal Multiple Choice.
War das? Ah, doch, es scheint schon jemand zu wissen.
Ja, jemand aus deiner Gruppe, aber das ist egal, die nehmen
das
wir
lassen
mit.
Wir mal, das lassen wir mal gelten.
Das nehmen wir mal mit, ja. Schiller, wir hören mal, ob das mit dabei ist.
Also, im Multiple Choice gibt es Homer. Die Horen ist ja
wegen
bekanntlich.
Hore und Homer, ja.
Homer, Horem, ja, egal. Friedrich Schiller oder Kurt Schwitters.
Okay, also wer ist denn für Homer aus meiner Gruppe? Wer ist für Homer? Wer ist für Schiller? Ja, und wer ist für Schwitters? Da sehe ich
doch hier vorne.
Sind Sie, ist das eine Vermutung? Ist eine Vermutung, also nicht belastbar. Ah, blind, okay. Nochmal, Schiller, Hände hoch. Ich sag mal Schiller.
Und das ist tatsächlich richtig.
Ja, vielen Dank, da gibt es die Tasche, super.
Schiller hat sie damals gegründet, um... Er sagte, das beschränkte Interesse der Gegenwart, das die Gemüter in Spannung setzt, wird eingeengt und desto größer wird das Bedürfnis, sie wieder in Freiheit zu versetzen. Und das kann eben die Literatur. Also wollte er die Menschen zu einem freien Denken mit den Horen inspirieren. Und die Zeitschrift gibt es tatsächlich mit kurzen Unterbrechungen bis heute.
Sehr schön. Ich bin noch immer bei den Schuhen. Das lässt mir keine Ruhe. Welcher Schriftsteller oder welche Schriftstellerin schreibt oder schrieb am liebsten barfuß? Also ich habe ein Multiple Choice, das wäre Juli C. Ernest Hemingway oder Günter Grass?
Bei dem einen möchte ich es mir nicht vorstellen, bei dem anderen kann ich es mir nicht vorstellen. Hat jemand, da meldet sich jemand ganz selbstbewusst, ja?
Ich behaupte der Hemingway.
Mhm. Behauptest du oder weißt du? Behaupten. Behaupten ist immer gut. Wer stimmt dieser Behauptung zu? Einmal Hände hoch. Wer glaubt auch, es ist Hemingway? Oh, das ist so vielleicht gut ein Fünftel. Wer glaubt, es war Günter Grass? Ich sehe eine, zwei zaghafte Stimmen. Und wer glaubt, es war Juli C.? Auch zwei. Und wer hat keine Ahnung?
Die Mehrheit.
Ja, die Mehrheit. Aber dann, ich guten Behauptungen soll man glauben. Wir sagen voller Selbstbewusstsein Ernest Hemingway.
Und das ist richtig. Ja.
Super.
Er war vor allen Dingen auf Kuba, stand er beim Schreiben am Fenster, barfuß vor einem Pult, auf dem abgeschabten Fell einer von ihm erlegten Kudo-Antilope. Und er hatte, so heißt es, das Gefühl, dann kreativer zu sein, wenn er barfüßig schreibt.
Ich stelle mir gerade auch Günter Grass vor, wie er barfüßig durch Lübeck läuft oder durch... Ist vielleicht nicht so eine gute Idee.
Oder auf dem Fell einer Schwarzbunten da in Behlendorf steht.
Ich habe eine Frage, die an die Royals anknüpft und an Arno Geiger, wenn man so will. Und es ist eine Frage mit mehreren Möglichkeiten. Ich suche mindestens 5 Romane, die einen echten König oder eine echte Königin als Hauptfigur haben.
Romane oder?
Wir lassen die Shakespeare-Stücke mal raus, weil dann haben wir ganz schnell 18. Sondern Romane.
Desiree von Annemarie Selinko, da ist ja Desideria von Schweden, ist da die Hauptfigur.
Sehr gut.
Sehr gut.
Und endlich auch geht das schwedische los. Königshaus, das ins Spiel kommt.
Von Rebecca Gablé, das Rad der Fortuna.
Sehr schön. Rebecca Gablé schreibt auch sehr viel über Könige.
Karen Duwe Sissi.
Karen Duwe Sissi, die Kaiserin von Karen Österreich. Duwe. Sehr schön.
Die souveräne Leserin.
Oh ja, eines meiner Lieblingsbücher von Alan Bennett. Queen Elizabeth entdeckt einen Bücherbus und damit die Leidenschaft zu lesen.
Hatten wir auch schon im Podcast, ein ganz tolles Buch.
Das ist ein Oldtimer, Stefan Zweig, Marie Antoinette.
Ah, sehr schön. Das lassen wir auf jeden Fall gelten. Für Klassiker bin ich immer zu haben. Vielen, vielen Dank.
Super.
Ich würde sagen, das war ein eindeutiges Unentschieden. Ahlfeld ist klasse, wir kommen wieder.
So, nach der Bestseller-Challenge ist vor der Bestseller-Challenge und auch in diesem Fall haben wir eine Keksdose mitgebracht, nämlich die Eat, Read, Sleep beklebte Losdose mit ganz vielen Losen von der Spiegel-Bestsellerliste und der Independent-Verlage.
Genau, ich mache das mal so Maren Gilzer-mäßig. Ich präsentiere das Ganze hier genau. Für dich.
Bestseller Challenge, die Auslosung.
Frisch bestückt und ich glaube, ich darf ziehen, weil du mit Katharina jetzt dran bist.
So ist es.
Sag mal, stopp.
Stopp.
So.
Ich weiß, dass auch viel Fieses dabei ist.
Ja. Birgit Poppe, die Frau am Fenster. Ein Leben an der Seite von Caspar David Friedrich. Das ist von der Independent-Liste.
Okay.
Aus dem Gemeiner Verlag.
Sagt mir nichts. Also Caspar David Friedrich habe ich schon mal gehört.
Gemeiner Verlag auch. Frau am Fenster. Ja, jetzt passt ja zum im Nachklang des Caspar David Friedrich Jahres. Wahrscheinlich auch daraufhin geschrieben.
Vermutlich. Ja, da freue ich mich drauf.
Lest doch gerne mit und schreibt uns, wie ihr es findet, an eatreadsleep@ndr.de.
Das war ein richtig schöner Abend in Ahlfeld.
Ja, man fühlte sich richtig wichtig auf diesem historischen Gropius-Stuhl. Aber Jan, dieser Eintopf ohne Salz, ich sag mal, das gibt eine Revanche, echt.
Ich bin gespannt. Solange es nicht Fisch ist, probiere ich alles, weißt du ja. Aber es wird bestimmt auch nicht unser letztes Arno-Geiger-Duell gewesen sein. Irgendwann finden wir ein Buch von ihm, was auch dir gefällt.
Ja, aber bis dahin haben wir hoffentlich viele andere schöne Bücher am Start. Wir freuen uns auch auf eure Lieblingsbücher. Schreibt uns die Titel an eatreadsleep@ndr.de.
Und wenn ihr auch mal live dabei sein wollt, wie in Ahlfeld, dann abonniert einfach kostenfrei unseren Newsletter. Da erfahrt ihr die Termine als allererste.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Eat, Read, Sleep.
Und jetzt haben wir wie immer an dieser Stelle noch einen Podcast-Tipp für euch.
15 Jahre ist es jetzt schon her, dass sich Fußballtorwart Robert Enke das Leben genommen hat. Und das war so ein Ereignis, bei dem viele von uns noch wissen, wie sie wo davon erfahren haben.
Moritz Kasserlet erinnert sich noch, wie sehr ihn das damals umgehauen hat. Der NDR-Reporter begann mit einer Recherche und lernte dabei viel über Robert Enke und über die Krankheit Depression.
Zum 10. Todestag hatte er schon einen sehr erfolgreichen Podcast veröffentlicht und den hat er jetzt zum 15. nochmal neu produziert.
Moritz hat weitere Gespräche geführt, sich nochmal mit Theresa Enke getroffen, Roberts Frau, viele andere Weggefährten wie Peer Mertesacker, Oliver Bierhoff oder Enkes Freund und Biograf Ronald Reng kommen auch zu Wort. Das ist ganz schön emotional.
Wir lernen Robert Enke noch besser kennen und wir lernen viel über Depressionen und den Umgang damit. Robert Enke, so heißt der Podcast, ab jetzt in der ARD Audiothek.